Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire.
So, moin zu einer neuen Folge meines Podcasts und damit heiße ich meinen heutigen Gast herzlich willkommen. Ja, moin Stan. Und
Guten Morgen.
wir starten einmal mit der Selbstvorstellung.
Mein Name ist Stan Huismans. Wie man das schon vielleicht hört, ist das niederländisch. Ich wohne seit 2018 in Deutschland, Großteil in Berlin, aber auch 2 Jahre in Hamburg gewesen. Ich bin Feldhockeytrainer in der Bundesliga und habe das in Holland eigentlich auch immer gemacht. War auch bei U15, U18 und U21 in Holland und in Deutschland bei Nationalmannschaft Trainer. Habe ein Studium als Sportlehrer gemacht, habe das aber nur, ich glaube, 6 Monate als Beruf gemacht. Dann bin ich Fulltime ins Hockey gegangen, auch weil ich in Holland einen richtig coolen Job bekommen habe, mit der Möglichkeit, ein Talententwicklungsprogramm aufzubauen. Das habe ich 5 Jahre gemacht, nur für Hockeyspieler, aber auch andere Sportarten da in mitgenommen über die Zeit. Und bin jetzt bei Berliner HC, erster Herrentrainer. Und ich glaube, das war das Wichtigste. Vielleicht das Wichtigste, was ich vergessen habe. Ich bin auch Familienvater von Zwillinge. Und ich glaube, das alles wäre auch nicht möglich gewesen, das zu machen ohne meine Frau Melli. Genau, also das bin ich kurz zusammengefasst.
Ja, sehr cool. Wird ja heute auf jeden Fall auch für mich eine sehr spannende Folge. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich jemanden aus dem Hockey dabei habe. Sonst ja eigentlich eher dann aus dem Fußball. Ich bin ja dadurch auf dich gestoßen, dass du dann auch unter Beiträgen bei LinkedIn von mir kommentiert hast und scheinst da ja sehr fußballaffin zu sein. Wir haben ja gerade schon vor der Aufnahme kurz drüber gesprochen. Und du hast ja auch einen Master im Coaching beim Johann Cruyff Institut gemacht. Also vielleicht erzählst du den Hörern einmal, wie der Fußball
Ja.
dich da in deiner Arbeit beeinflusst.
Genau, also erstmal Johann Cruyff Institut. Das ist ein Institut, was Unterricht gibt in Amsterdam und Barcelona. Ich glaube sogar in mehrere Städte in Europa. Und ich habe da das Master in Coaching habe ich da gemacht. Und die, was ist eigentlich unterscheidet von anderen Studien oder Ausbildungen, Fortbildungen, ist, dass es sehr praktisch ist und man kennt immer die Quotes von Johann Cruyff, man muss erst sich selbst kennenlernen, bevor man eine Mannschaft trainiere oder coachen kann. Oder man muss den Ball haben, um kein Gegentor zu bekommen. Also eine sehr quasi klare Sache. Und das hat mir sehr angesprochen, auch weil ich generell also als Trainer es wichtig finde, mich auszubilden und weiter mich zu entwickeln. Und ich habe da auch relativ in Holland damals lang gesucht, was ein nächster Step sein könnte in der Ausbildung, weil ich glaube, als Sportlehrer bist du so pädagogisch, methodisch, didaktisch, bist du sehr gut ausgebildet. Also auf viele Ebenen hast du schon Sachen mitbekommen, auch wenn es um körperliche Sachen geht, wie man trainiert, was man für wie man sich körperlich verbessern kann, so was Krafttraining zum Beispiel tut. Eigentlich hat das Master in Coaching perfekt zu mir gepasst und auch ein klein bisschen ein Reality-Check, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich sehr krass auf mich selbst gucken musste, wie ich trainiere, wie ich coache, was ich wichtig finde. Und ja, um so eine lange Geschichte kurz. Ich hatte manchmal das Gefühl, wenn ich erfolgreich sein will, muss ich ein bestimmter Trainer sein oder eine bestimmte Sache zeigen. Aber ich habe da schon gelernt, dass das Wichtigste und das Beste ist, um einfach bei dich zu bleiben, wo du dich wohlbar fühlst. Und da kann ich jetzt vielleicht klein auch die Steppen nach Fußball machen. Ich habe da schon so Sache, die ich mir gerne angucke von Fußball, nicht nur so wie Trainer sich verkaufe oder was die ausstrahle, wie die mit der Media, wie die rede. Ich finde zum Beispiel Peter Boss, der ist jetzt bei PSV Eindhoven Trainer, finde ich immer sehr korrekt im Sinne von, das ist sehr klar und ich glaube, so, dass er, wie er mit einem Journalist zum Beispiel redet, genauso mit seiner Mannschaft redet und sagt, okay, das erwarte ich von dir und das erwarte ich nicht von dir und ist dann auch da sehr offen. Und jetzt ist natürlich ein großer Hype mit Arne Slot bei Liverpool da. Das ist eigentlich, ich gucke mir das auch gerne an, wenn er so längere Interviews hat, so nicht so vor oder nach dem Spiel, aber es gibt auch manchmal in YouTube Interviews, wo man nämlich tiefer auf bestimmte Ebene mit so einem Trainer redet und das gucke ich mir dann gerne an und würde auch davon lernen. Und das Letzte ist eine Sache, die ich auch finde, die sehr gut im Fußball ist, wo ein viel in zurückkommt, was man so als Spieler auf dem Platz lernen kann. Das sind halt Rondos und Spielformen. Und Spielformen gibt es in Hockey, in Feldhockey einfach auch sehr viele, wo man mit bestimmten Regeln oder wie man Platz aussieht oder die Größe von Mannschaft Sachen manipulieren kann, die man trainieren soll. Aber Rondos ist da finde ich, ist Fußball ist da halt weiter. Darin ist auch, denke ich, was mit Pep Guardiola und Johan Cruyff da mitgekommen ist. Genau, und das sind halt Sachen, die ich mir dann manchmal abgucke mit gewissen Themen und suche dann in YouTube nach Fußball, Übungen und versuche das so gut wie es geht nach Hockey umzubasteln quasi. Und das sind schon ein paar feste Rondo-Formen, die ich eigentlich sehr häufig mache jetzt und ich glaube auch, dass das die Mannschaft hilft, die nächsten Schritte zu machen. Ich muss vielleicht eine Sache noch dazu sagen, weil ich aus Holland komme, vielleicht nicht immer super klar Deutsch rede. Ich gebe mein Bestes. Kann aber sein, dass so ein, zwei englische Worte manchmal zwischendurch benutzt, dass es für alle klar ist, dass es nicht ist, dass ich einfach manche Worte auf Deutsch nicht so im Kopf habe.
Okay, alles klar. Ja, da waren jetzt ein paar Punkte dabei, die auf jeden Fall schon mal interessant für mich waren, wo ich gerne drauf eingehen möchte. Du hattest Rondos angesprochen. Das ist ja ein Thema, womit ich mich auch irgendwie ein bisschen kritisch auseinandergesetzt habe, weil die Logik, die so in der Kritik steckt, die dann auch einfach von Raimund Verheyen stark beeinflusst ist, ist, dass man ja. Man will ja zielstrebig Richtung Tor kommen. Man hat ja eine klare Spielrichtung. Das hat man jetzt in Rondos zum Beispiel nicht. Also da sind dann Charakteristiken des Spiels anders. Wie siehst du das dann im Hockey? Also wenn man dann quasi solche Abstriche macht, weil Verheyen auch damit argumentiert, dass du ja ganz viel, was du im Sport machst, läuft ja unterbewusst ab. Und dass du dann eben, wenn Dinge in der Form anders sind als im Spiel, dass du die dann quasi auch unterbewusst irgendwie drin hast und im Spiel dann falsche Entscheidungen triffst. Also, wie kritisch siehst du dieses Thema?
Genau, also ich glaube, es gibt da verschiedene Themen, wo man in einer Rondo Sache verbessern könnte, aber das ist nicht in alles so. Zum Beispiel, wo ich Rondo sehr gerne für benutze, für Gegenpress. Da sind auch von Klopp ein paar Formen online. Das kann man, was ich geil daran finde, ist, man kann es auch ausbauen. Also zum Beispiel in Hockey ist häufig so, es ist, glaube ich, im Fußball genau das Gleiche. Man will halt gerne vertikal spielen, wenn es geht, also in die Tiefe, also die letzte Reihe quasi angreife beim Gegner oder zwischen verschiedenen Ebenen komme. Sicher, wenn man also gegen eine Raumverteidigung spielt natürlich. Aber dafür ist es mir immer wichtig, dass die Timing hat, zum Beispiel, wann greifen wir an, wann ist die Pass, wann sind wir so vorbereitet, dass wir auch die Pass nach vorne spielen können. Und wenn man zum Beispiel ein kleines 3 gegen 1 in ein Viereck macht, also die Jungs, die spielen da mit zwei Kontakte da durch und muss so aus dem Viereck ein dritter Spieler, die einen Angriff einleitet, anspielen. Da muss man quasi die erste Pass, bevor wir überhaupt angreifen dürfen, gut vorbereiten. Und ich mache das häufig so, man sollte mindestens dreimal die Pass nacheinander spielen, aber wenn man, keine Ahnung, 5 oder 8 oder 15 Pässe braucht, um die Angriffspass, damit wir den Angriff einleiten, gut zu spielen, dann soll man das halt natürlich machen. Um so ein bisschen da mein Spieler zu lernen, okay, ein guter Angriff braucht vielleicht auch Zeit, das gut vorzubereiten. Bei Gegenpressing ist es ein bisschen anders, weil ich da sind dann verschiedene Elemente quasi, die mir sehr wichtig sind. Und eine Sache, wo ich glaube, dass Gegenpress super erfolgreich von wird, wenn man das richtig macht, dass man hat, wenn man halt schnell im Kopf ist. Wenn man checkt, okay, jetzt ist das Moment, dass wir alle rauf muss, oder jetzt ist das Moment, dass wir die Ball verlieren. Und sicher, wenn man in die Nähe ist vom Gegnertor und die Räume relativ klein sind, dann kann man natürlich auch, wenn man schnell genug reagiert, erstmal die Konter vom Gegner komplett rausnehmen, aber auch direkt selber die Ball zurückgewinnen. Da, ja, da finde ich halt, da hat Klopp ein paar Rondos online stehen, die genau das eigentlich trainiere und trigger, damit man in die Situation kommt, damit man auch schnell reagieren muss, um erfolgreich die Gegenpresse. Und was ich häufig mache, da drin ist, dass man kann das mit 5 gegen 3 machen, mit 8 gegen 4, kann man selber natürlich ausdenken, wie viel Platz man hat und wie viel Spieler. Man kann natürlich das Ausbau, wenn die Gegenpress erfolgreich ist, dass man dann einen Angriff Richtung Tor hat, oder wenn es nicht erfolgreich ist, dass halt die andere Mannschaft einen Angriff Richtung Tor hat. Und das sind halt von die Ausbaumöglichkeiten, die ich richtig cool finde. Und das sind halt zwei verschiedene Sachen. Erstmal das von, okay, wie greifen wir erfolgreich an, oder finden wir die richtige Timing anzugreifen? Und das andere ist, um eher auf die Schnelligkeit und wer hat welche Rolle in der Gegenpresse trainiert. Das sind zwei unterschiedliche Sachen für mich.
Wie gewichtest du solche Sachen im Training? Also ich sag mal auf der einen Seite so Sachen wie Rondos, wo du dann auch Charakteristiken des Spiels hast, die vielleicht dann fehlen oder ein bisschen anders sind. Und auf der anderen Seite so, naja, taktische Formen, wo du wirklich versuchst, so nah wie möglich dann an das Spiel ranzukommen und ein bisschen vermeintlich komplexer trainierst.
Ja, es ist so, dass, also ein Rondo an sich nutze ich eigentlich am meisten in der Warming-up. Also auch, weil ich finde, was da so, also unterm Strich, glaube ich, das ist bei Fußball genau, ist es ein Entscheidungssport. Man soll in verschiedene Situationen so lernen, eine gute Entscheidung zu treffen. Und ich finde, bei so einem Rondo wird das auch immer manipuliert, dass man die ganze Zeit in die Situation kommt, dass man sich entscheiden muss und nicht nur, ich habe die Ball und ich will ein guter Pass spielen, aber auch wie läufe ich mich frei, wo soll ich hinlaufen als Mitspieler, damit ich die Person, die Ball hat, dass er auch die Angebote hat und wie erfolgreich Ballbesitz behalte. Und das finde ich ein richtig starkes Element an einem Rondo, weil es auch von Kopf her eine gewisse Herausforderung ist, und da muss man sofort auch vom Kopf her präsent sein im Training und dabei sein. Du kannst dich halt nicht wirklich verstecken, du musst halt dabei, weil wenn du zum Beispiel ein 3 gegen 1 hast und ein von deinen Mitspielern läuft nicht richtig frei, dann verlierst du die ganze Zeit den Ball und dann macht es auch keinen Spaß natürlich. Und weiter so, wenn es mehr Richtung taktische Sache geht, ich trainiere halt relativ viel eher so in so Prinzipien oder so grobe Absprache, die dann in den Spielform zurückkommen. Und am Donnerstagabend, wenn wir uns vorbereiten auf die Ligaspiele, dann, wenn wir das brauchen für einen bestimmten Gegner, wenn die anders verteidigen oder anders angreifen und wir da uns auf anpassen wollen und müssen, dann kommen wir da auch eher so taktische Themen zurück, aber die Rondos an sich sind eher am Anfang im Training, weil da muss ich auch ehrlich sagen, so, ich mag es gerne sehr intensiv zu trainieren, also das kommt gut an bei meiner Mannschaft. Ich freue mich selber immer darüber, wenn wir richtig so am Limit gehen, und so baue ich dann auch die Trainingseinheiten auf.
Du hast die Prinzipien gerade angesprochen. Hast du da so ein, zwei Prinzipien, wo du sagst, die sind vielleicht auch für den Fußball interessant, dass man Beispiele hat?
Also ja, ich glaube, beim Ballgewinn oder Ballverlust oder das Gegenpressmoment, das könnte man mir vorstellen, dass das sehr ähnlich ist. Wir wollen einfach Bei Ballverlust direkt die Person, die am nächsten am Ball ist, direkt Druck auf die Ball entwickle. Bedeutet aber nicht, also für mich, das ist sicher, weil Fußball ist viel mehr ein Kontaktsport, da kann man wirklich, glaube ich, viel intensiver in den Zweikampf reingehen, um da die Gegner quasi zu verstören, sozusagen, damit er nicht aufbauen kann. Ich glaube, bei Hockey ist es, in Feldhockey ist es halt so anders, dass man technisch ist es was komplexer und da ist es an sich nicht so einfach, um Druck auf die Ball zu behalten. Da muss man sehr gute Fußarbeit haben, man muss da die ganze Zeit schiebe und versuche nah ran zu bleiben. Und die Job von der Person, die Balldruck spielt, ist auch auf jeden Fall nicht, um die Ball zu gewinnen, weil das ist sehr schwierig. Da muss man sehr gute Zusammenarbeit für haben. Und also wenn ein Druck auf die Ball da ist, dann sind da die Jungs, ich glaube, so vier, fünf da oben herum, die erste Passmöglichkeit für die Ballführende vom Gegner rausnehmen. Und dahinter baue ich eigentlich immer eine Rautstruktur, damit, wenn es nicht klappt, die Gegenpresse, und wenn wir nicht direkt die Ball gewinnen können, wir auf jeden Fall die richtige Struktur haben, um einen Konter zu verteidigen und dann das Tempo beim Gegner rauszunehmen. Und genauso in die andere Richtung, habe ich gerade, glaube ich, schon einmal gesagt, wenn man Ballgewinn hat, wollen wir gerne schnell vertikal spielen. Und das ist natürlich auch wichtig. Ein großes Unterschied ist natürlich zwischen Hockey und Fußball, ist, dass man keinen Abseits hat. Und dafür muss man halt diagonale Wege laufen und es ist nicht immer vertikal, weil man muss auch die Gegner in Bewegung bringen, anders kommen die vertikale Pässe gar nicht frei.
Ja, das wollte ich tatsächlich gerade auch anführen mit dem Abseits. Das verändert dann ja irgendwie die Umschaltmomente schon, ne? Also wenn ich mir jetzt so ein Gegenpressing angucke, dann kann ich ja vielleicht vermeintlich irgendwie weniger Risiko gehen als im Fußball, wo mich dann noch das Abseits retten kann, oder?
Genau. Ja, und man hat natürlich generell, was man sehr häufig, also generell im Ballbesitz macht, ist nicht nur, dass es häufig in die Breite geht, aber man auch in die Tiefe arbeitet, also in die Länge vom Platz. Also das bedeutet aber auch immer, dass wenn da ein Gegenpressmoment ist, dass da jemand von hinten Druck macht auf die Ballführende. Was finde ich auch super wichtig ist, in die Rondo zum Beispiel, was ich vorher gerade gesagt habe, wenn man dann in verschiedene Richtungen ein Gegenpressmoment auslöst, dann ist dein Roller als Spieler in die Gegenpress genauso wichtig, wenn man von vorne Druck machen muss, als wenn man von hinten Druck machen muss. Und das ist auf jeden Fall ein Unterschied zwischen Hockey und Fußball, weil man keine Abseits hat, hast du häufig die Tiefe besetzt und dafür kommen da auch Leute von aller Richtungen, wenn du ein gute Gegenpress spielst, ja.
Dann hattest du von Johann Cruyff nochmal aufgegriffen, dass man sich selbst kennenlernen muss, bevor man eine Mannschaft trainieren kann.
Ja.
Also vielleicht gehst du darauf nochmal ein, wie du das dann vielleicht auch in dem Studium da mitgenommen hast und ja, wie das für dich als Trainer eine Rolle spielt.
Ja, ich bin grundsätzlich so vom Typ her relativ ruhig und ich habe in meiner Vergangenheit gedacht, dass man vielleicht eher laut und auch in einem Raum mit Leuten sehr seine Meinung sagen soll oder so, um sich zu zeigen irgendwie, wenn es um Spielerthemen geht, wenn es um Leistung geht, wenn es in einfach bei der Hockeybund ein Meeting war, wo man sich austauscht über Talententwicklung oder sowas. Und ich habe mal vergangen, ich wollte das gerne mehr entwickle, aber ich weiß auch von mich selber, dass ich sehr gerne an andere Trainer gucke und auch sehr viel davon lernen möchte, also auch mitnehme, was mir wichtig ist. Und ja, es war so ein Moment in das ganze Studium und in die ganze Fortbildung, dass ich einen Weg gefunden habe, die einfach besser zu mir passt, weil dass ich ruhig bin, bedeutet nicht, dass ich introvertiert bin, weil ich glaube, ich bin schon klar und direkt, und wenn ich was sagen, dann würde ich auch nicht emotional, aber ich sage ganz klar, okay, ich wünsche mir das und das vom Verein oder von der Vorstand oder von Spieler. Und genau, ich habe dann mehr meinen Weg gefunden, die gut zu mir passt. Das bedeutet halt für mich, dass ich auch gerne ruhig bin. Das ist auch während dem Spiel. Ich würde kein Coach oder Trainer sein, die die ganze Zeit den Spieler fordert, was die machen müssen. Und das auch, was ich vorher meinte, ist in meinen Augen ein Entscheidungssport. Also mein Spieler soll lernen von mir während der Woche, was für Entscheidungen sie treffen sollte oder was für Möglichkeiten es gibt, wie man sich freilaufen soll, wie man einem Mitspieler auch die Angebote gibt, damit die Person, die Ball am Schläger hat, die richtige Entscheidung treffen kann. Das bedeutet aber für mich, dass ich in die ganze Woche die Jungs so vorbereite auf dem Spiel, dass ich während des Spiels mich auch konzentrieren kann auf die Sache, die mich an gute oder was meine Qualitäten sind quasi. Und das ist nicht an die Seite mein rechter Verteidiger sage, wo er hinpassen soll und wo er langlaufen soll oder wo es hingeht. Das sind halt Sachen, die Jungs selber machen müssen. Ich würde mich gerne austauschen, okay, eher die taktischen Elemente, wie was für einen Aufbau spielen wir, welcher Passe kommen frei, wie wollen wir die Verteidiger, wer vom Gegner ist heute nicht so gut drauf und wer soll wer angreifen in dem Sinne. Genau, und das, ich fühle mich da auch super wohl dabei, das so zu machen. Und es gibt dann natürlich auch noch ein klein bisschen einen Unterschied, muss man auch ehrlich sagen, zwischen Niederlande und Deutschland. Und da habe ich auch die Zeit für gebraucht, quasi das zu lernen. So wie, was ist dann hier anders? Also in Deutschland ist es ein Tick normaler, so gesagt, dass Spieler sehr gut zuhören und eigentlich ganz genau ausführe, was du als Trainer sagst, was die machen sollen. Und ich war eigentlich eher gewohnt, um einfach Fragen zu stellen und wie soll ich die Situation lösen, was glaubt ihr, ist richtig, also wenn ich eine Videobesprechung mache oder im Training sogar, was denkt ihr, dass wir jetzt trainieren? Ist das ein Angriff über rechts oder ist es Verteidiger über links? Also, na, genau, und das ist halt Sache, die ich halt dann auch von mich gelernt habe, aber ich glaube, ich habe da einen ganz guten Weg gefunden und für mich persönlich war die Johan Cruyff Fortbildung sehr wichtig. Ich habe da wirklich viel mitgenommen.
Ja, was du sagst, dass du den Fokus quasi auf das Training unter der Woche legst, das finde ich auch sehr gut. Und trotzdem ist jetzt nochmal so ein Punkt, der jetzt bei mir präsenter geworden ist, das Coaching dann im Spiel, weil klar, du bereitest deine Mannschaft irgendwie auf das vor, was sie dann vermeintlich erwartet, aber im Spiel kommt es ja dann doch nochmal ein bisschen anders. Da, ja, weiß ich nicht, das halt einfach was Überraschendes kommt, worauf du so nicht vorbereitet bist, und dann ist es ja irgendwo als Trainer auch deine Aufgabe, da deiner
Ja.
Mannschaft eine Lösung für mitzugeben. Das hatte jetzt auch Sebastian Kneißl bei LinkedIn einen ganz spannenden Beitrag zugeschrieben, und Nico Koch heißt der, hat er auch einen Beitrag geschrieben. Das fand ich spannend, dass er gesagt hat, weil du auf die ruhige Art eingegangen bist, dass wenn du als Trainer an der Seitenlinie die ganze Zeit so emotional bist, dass du da dann ja auch gar nicht dazu in der Lage bist, die Dinge dann wirklich gut zu beobachten in dem Spiel und dann eine passende Lösung zu finden. Also hast du da irgendwie so eine Herangehensweise, dass du den Gegner möglichst schnell gut analysierst und möglichst schnell gut merkst, was bei euch nicht gut läuft?
Ja, ich habe generell so für mich, also ein paar Sachen, die fällen mir gerade ein. Erstmal, so, ich glaube, das perfekte Beispiel von einem Trainer, Trainerin in die Art ist Serena Wiechmann von England Nationalmannschaft und ich glaube im Moment die meist erfolgreiche Fußballtrainer, ja, vielleicht auf jeden Fall im Damebereich. Und ich habe ihr Buch auch gelesen und sie wirkt auch immer sehr nicht nur ruhig, aber ich finde auch, sie strahlt auch Vertrauen aus an der Mannschaft. Und das glaube ich auch mir wichtig, die Jungs zu zeigen, ich glaube an euch und ich bin für euch da, aber ihr weißt, was ihr machen muss und das ist auch klar. Was eigentlich, na, wie gesagt, also ich bereite die Jungs und mich halt quasi vor auf das Spiel, damit, wenn der Anpfiff ist am Spieltag, dass eigentlich alle ganz genau wissen, was die machen müssen. Und ich sage meine Mannschaft auch immer, wenn es nicht so ist oder wenn es unklar ist oder wenn was in der Besprechung nicht gut besprochen ist, dann will ich es hören, weil ich gehe davon aus, Anpfiff, dann ist es klar. Und ein Unterschied auch mit Fußball und Feldhockey ist natürlich, dass es in Feldhockey vier Fitter gibt. Man hat immer nach 15 Minuten 2 Minuten Pause und dann hat man eine Halbzeit 10 Minuten und dann nochmal nach 15 Minuten wieder 2 Minuten. Und man spielt mal 4 mal 15 Minuten. Und eigentlich ist es so, dass immer in erste Viertelpause ich bestätige oder was anpassen muss am Spielplan, was wir schon vorher besprochen haben. Das Ding ist natürlich auch, man hat Interchange bei Hockey, man kann die ganze Zeit durchwechseln. Das gibt auch mal die Möglichkeit, einen Spieler so kurz rauszuholen und sagen, hey, pass mal auf, der linke Stürmer kommt nicht frontal, aber der kommt von außen zum Beispiel. Das bedeutet, dass halt unsere Sechser- oder Achterposition ein Tick mehr in die Ebene anlaufen soll, damit wir trotzdem über die Außenspur angreifen können. Also das erste Pause, kurze Break nutze ich immer für mich, um zu bestätigen oder was anzupassen, wenn es um Spielplan geht und wenn super eilig ist, wenn es um komplett was anderes ist, was wir auch mal gehabt haben. Da muss man halt im Spiel Einzeljungs, die auch die Führung auf dem Platz haben, da die Kommunikation mit suche und kurz das kläre, was gemacht werden soll. Kann sein, dass es auf dem Platz ist. Man sagt immer, wir spielen keinen Raum, aber wir spielen Mann zum Beispiel, dass man das relativ schnell im Griff bekommt. Dann ist es immer so, dass ich in der Halbzeitpause, die ist ein bisschen länger, dann auch, ist es häufig so, dass die Jungs so 2, 3 Minuten irgendwo hinlaufen, wo wir uns ruhig hinsetzen, am liebsten in der Kabine. Und das ist auch die Zeit, dass sie sich miteinander austauschen sollen. Das habe ich denen auch vorher besprochen. Also ich wünsche mir dann auch ein bisschen Input von den Jungs, wenn die das Gefühl haben, das ist jetzt wichtig, das muss man ja halt besprechen. Weil ich habe immer auf meinen Zettel, ich schreibe immer Punkte auf, alles, was ich sehe. Und dann kurz vor Pause schreibe ich 1, 2, 3, also in Priorität quasi da auf, welche 3 Punkte ich besprechen will, weil wenn ich alle 8 Sachen, die ich aufgeschrieben habe, besprechen muss, dann ist bei Punkt 4, habe ich alles wieder vergessen, was ich bei Punkt 1 gesagt habe. Und dann in die letzte Pause ist es häufig so, ein ganz klarer Blick auf das letzte Viertel, wie wir da rangehen. Das ist häufig auch eher eine emotionale Ansage, nämlich abhängig von wie Spielverlauf ist. Oder es kann auch sein, zum Beispiel, dass es ein kleines so ein Handlungsziel ist, wo wir wollen uns jetzt so oder ein Ergebnisziel, wir wollen noch 4 Strafecke bekommen in das letzte Viertel, wenn es abhängig von wie Spiel läuft, kommt da so ein Input. Auf jeden Fall gehört da noch ein Push dazu, finde ich. Aber ich habe eigentlich schon im Vorfeld relativ ausgearbeitet, okay, so sieht ein Spiel aus, das ist meine Rolle quasi in die Zeit und das kann die Mannschaft auch von mir erwarten, in die 3 Pausen, die es gibt und das erwarte ich auch von meiner Mannschaft.
Ja, bevor wir darauf eingehen, was der Fußball vom Hockey lernen kann, fände ich nochmal spannend in Bezug auf dein Training, was da vielleicht so, naja, feste Grundsätze sind, die du irgendwie immer befolgst, was dir bei deinem Training wichtig ist.
Wie gesagt, ich hatte das vorhin schon mal kurz angedeutet, dass mehr Intensität eigentlich wichtig ist und das ist in Feldhockey nicht so einfach, weil wir häufig Doppelspieltage haben. Das bedeutet dann, dass man am Samstag und am Sonntag Ligaspiel hat, auch weil man nicht von Berlin zum Beispiel in den Süden fährt und dann für ein Spiel und dann wieder zurückgeht. Das ist einfach das ist erstmal teuer, aber das macht nicht so viel Sinn. Das bedeutet automatisch, dass wir immer Dienstag, Mittwoch und Donnerstag trainieren und dann gibt es am Dienstag früh in freiwillige Einheit, da können die Jungs sich anmelden, die können selber Themen mitnehmen und das ist eher immer ein technisches Training. Aber die 3 Einheiten nacheinander abends bedeutet auch, dass man nicht 3 Tage nacheinander Full Gas geben kann. Und eigentlich ist es immer so, habe ich auch die Jungs so also mit meiner Mannschaft besprochen, dass wir Dienstag, Donnerstag gibt es kein, würden wir nicht verzichten auf die Intensität. Also da gehen wir einfach Vollgas und das wird am Dienstag sieht es einfach so aus, dass es häufig Spielformen sind. Und dann am Mittwoch ist es alles so ein kleiner, also sind die Zweikämpfe deutlich weniger. Dann trainieren wir auch Standards. Dann ist einfach die Intensität weniger, dann ist es auch generell eine Herausforderung, um die Fokus oder die Spannung einfach hochzuhalten, weil mit Intensität kommt das einfach automatisch dazu. Und ja, man will natürlich trotzdem jede Einheit nutzen, um die Mannschaft optimal vorzubereiten. Und dann ist es am Donnerstag so, dass wir häufig auch uns vorbereiten auf das Wochenende und da vielleicht taktisch nochmal ein, zwei Sachen einbringe. Generell mag ich es sehr, um Spielformen zu machen, aber ich finde auch, es gibt immer Themen, die schwierig in eine Spielform umzubasteln sind, damit man einfach auch mal das ganz trockene oder einfach in einer Überzahl-Unterzahl-Situation ein Pass spielen muss und dann geht es quasi los. Das gehört dann halt auch dazu. Generell, wenn ich gucke so auf, wie eine Woche für mich aussieht, was ich häufig mache, jetzt am Anfang von der Hinrunde oder von der Rückrunde bespreche ich kurz im Trainerteam, was Themen sind, die wir vielleicht aus der letzten Saison mitnehmen oder die uns wichtig sind, um unsere Ziele quasi zu erreichen, wo wir anarbeiten wollen. Und dann habe ich eigentlich pro Hinrunde oder Rückrunde so ungefähr fünf, sechs Themen. Und das sind eigentlich die einzige Sache, die ich trainiere, weil ich auch erfahren habe oder gelernt habe selber, dass man schon, um wirklich zu verbessern, auch Wiederholung braucht. Man kann nicht erwarten, dass man, keine Ahnung, einmal so ein Gegenpress-Rondo macht und dann ab jetzt läuft das dann halt super. Man muss einfach lernen, die Situation zu erkennen, die Rolle zu verteilen, einfach technisch zu wissen, was man dafür abrufen muss, um die Situation erfolgreich zu lösen. Und dafür braucht man halt Wiederholung.
Ja, sehr cool. Gerade auch einfach dieser Fokus auf Spielform. Ich glaube, das ist was im Fußball, was wichtig ist, dass man da gerade so im Kinder- und Jugendfußball, wo man natürlich auch viele Trainer hat, die, ich meine, ist ja cool, wenn es irgendwie Väter machen, weil es kein anderer macht und die erklären sich bereit. Das ist ja auf jeden Fall super. Aber viel ist es dann halt, glaube ich, noch, wenn so ein bisschen das Wissen fehlt, dass einfach ja, irgendwelche Übungen aus dem Internet kopiert werden und dann kommen da manchmal ein paar Sachen bei raus, die vielleicht nicht so gut sind. Also wenn man da den Fokus auf Spielform hat, um, wie du ja auch schon gesagt hattest, viele Entscheidungen einfach zu provozieren,
Genau.
dann ist man, glaube ich, schon auf einem guten Weg und
Das Geilste ist natürlich, was ich einen riesen Windpunkt finde von Spielformer oder ein Rondo hat das auch, ist einfach, gibt da eine gewisse Spielfreude und Spaß, was man hat. Und man muss in sicher bei Kindern natürlich, und ich finde, ja, also in Feldhockey ist es auch, es bleibt ein Amateursportart, das ist einfach nicht zu vergleichen mit Fußball und dafür ist es halt wichtig, dass auch, wenn wir zusammen sind, dass es auch einfach Bock macht, zusammen zu sein und Gas zu geben auf dem Platz. Und das ist natürlich mit Spielformen häufig auch so.
ja, total, das ist ja auch ein Punkt, der dann gerne mal vergessen wird, einfach der Spaßfaktor, ne? Es wird
Ja,
ja,
genau.
also Fußball wird auch gefühlt schon so ein bisschen irgendwie verschult, viel einfach auf Inhalte geguckt, man spricht immer von Ausbildung und so und ja,
Ja.
das ist, glaube ich, was man dabei nicht vergessen darf, weshalb man mit Fußball anfängt, einfach die
Ja,
Freude zum
genau.
Spiel und dass man die dann fördert, genau. Und wenn wir den Übergang machen zu dem, was der Fußball vom Hockey lernen kann. Da wirst du sicherlich gleich noch deine eigenen Punkte haben, aber einmal für den Übergang, du hattest ja gerade schon die angepasste Intensität angesprochen, die jetzt im Hockey dann besonders wichtig ist wegen der Doppelspieltage. Ja, wie siehst du dieses Thema Belastungssteuerung einfach auf der einen Seite, dass man natürlich Intensität haben will und auf der anderen Seite, dass es angepasst werden muss, weil wenn man sich den Profifußball zum Beispiel anguckt, dann ist das ja teilweise Wahnsinn,
Ja,
was da an
ja.
Trainingseinheiten gemacht wird.
Ja, Ja, also die Belastungssteuerung, zum Glück habe ich einen sehr guten Athletiktrainer, wo ich mich auch viel mit austausche. Und wir seit kurz trainieren wir auch mit so GPS und Herzfrequenzdaten. Also wir bekommen eigentlich alles, was wir machen mit den Jungs. Das ist für mich persönlich auch nicht so einfach, weil, wie ich schon gesagt habe, würde gerne einfach Full Gas geben, aber das geht einfach nicht. Und ja, man muss darauf achten, was man macht. Ich finde, was auch jetzt in der Vorbereitung ein paar Mal bei mir vorgekommen ist, ist, dass wir einfach deutlich kürzer trainieren, dass wir einfach spielen, aber da nicht 2 Stunden oder keine 1,5 Stunde, aber dafür 1 Stunde 15 oder 1 Stunde sind wir auch durch. Das erzähle ich dann auch der Mannschaft im Vorfeld, also wir geben jetzt Gas und dann sind wir auch früher fertig. Und muss man auch sagen, das bringt auch eine ganz coole Energie in der Gruppe, weil dann geben die irgendwie gefühlt noch mehr Gas in die Einheit. Ja, man muss halt darauf achten, und das Wichtigste für mich ist einfach Verletzungen zu, wie heißt das,
Vermeiden.
das vermeiden, ja, sorry, das Wort habe ich gesucht, ja. Und dass es die einfach nicht gibt, dass die Jungs alle fit bleiben, und unter anderem Strich wünsche ich mir, dass sie am Spieltag frisch sind. Und wenn das bedeutet, dass dann vielleicht ein Spieler eine Einheit pro Woche weniger macht, weil er dann am Samstag frischer ist, dann machen wir das einfach. Aber eigentlich ist mein Athletiktrainer da voll drin, und er steuert das richtig gut bei den Jungs. Ja, das Thema Belast dass die auch, dass wir oder dass jeder Spieler individuell auch belastbar ist, und dass die Workload, die wir jede Woche haben, abrufen kann, ist halt super wichtig. Und wenn ich oder wir das Gefühl haben, dass es zu viel für jemand ist, oder es ist auch abhängig von Körperbau oder wie schnell jemand das Säuer anmacht in seinen Körper. Und wenn das bedeutet, okay, du spielst jetzt 3/4 Stunde mit und danach bist du raus, oder du machst erstmal nur die Training, und wenn es dann richtig in die Spielform geht, dann bist du raus. Kann auch jemand sein, der natürlich zurückkommt von Verletzungen. Also ja, wir achten darauf, und wir haben das auch gut im Blick. Dass ich es ein schwieriges Thema finde, es bleibt so, aber es ist eher mein auch Lust, um auf Trainings, einfach Bock, um mit die Mannschaft auf dem Platz zu stehen und Gas zu geben, weil ich glaube auch, dass man da einfach viel von lernt, wenn man, wie gesagt, in bestimmte Spielformen und in Zweikämpfe und in Entscheidungsverhalten, so die Situation sehr häufig zurückkomme. Und ja, genau. Ich mache heute, beim Hockey ist es halt einfach, weil die Bälle relativ klein sind. Die kann einfach ein zweiter, dritter, vierter Ball sehr schnell in eine Überzahl-Unterzahl-Übung reinschmeißen, und dann geht es einfach direkt los, wobei man natürlich super viele Turnovers hat. Mit Turnovers kommt ihr wieder an krasser Intensität. Aber man muss schon vorher wissen, was man macht, wie intensiv die Übungen sind, und dann auch nicht übertreibe.
Glaubst du, dass im Hockey das Bewusstsein für das Thema Belastungssteuerung vielleicht auch durch diese Doppelspieltage höher ist als im Fußball? Seid ihr da weiter?
Das ist eine schwierige Frage. Das weiß ich nicht. Bei der Nationalmannschaft war das immer ein Thema, und die haben das auch. Da wird es auch sehr klar durch einen so Performance Trainer eingeleitet, wie das abläuft und wie das sein kann. Generell muss man sagen, das Schwierige beim Hockey ist einfach, dass es, wie gesagt, ein Amateursportart ist und eigentlich alle Spieler daneben studiere, arbeite, in die Schule gehen. Also, und das ist vielleicht das ist vielleicht eine größere Belastung als die körperliche Belastung an sich, dass man trainiert, weil man muss sagen, wenn man auf gleichem Niveau Handball spielt, Basketball spielt, Fußball spielt, schwimmt, Turner macht, dann trainiert man das Dreifache von was wir machen. Und das ist auch, was ich vorher meinte, mit es ist wichtig, die Körper das Schritt für Schritt so zu entwickeln, dass man die Belastbarkeit von jede Woche das abrufen kann, was man jede Woche braucht. Und es ist vielleicht häufig, wird Sache, zwei Sachen durcheinander geholt. Und ich glaube, man sollte dann in Hockey eher mehr trainieren, damit man das auch also verletzungsfrei bleibt, statt weniger trainieren. Weil wenn man weniger trainiert, aber dann einmal ans Limit geht, ja, dann hat man Probleme mit Verletzungen.
Ja, das funktioniert natürlich auch andersrum, wenn man zu wenig belastet, klar. Ja, vielleicht dieser Punkt, den du gerade nochmal angesprochen hattest, dass Hockey dann eben, ja, dass du da Sportler hast, die nebenbei auch noch ganz normal, ihren Alltag irgendwie bewältigen müssen, was jetzt im Profifußball vielleicht ein bisschen anders ist. Nun ist meine Zielgruppe, das sind ja Kinder- und Jugendtrainer, das heißt, da ist die Realität ja auch so dann wie im Hockey, dass die Spieler eben noch zur Schule gehen, keine Ahnung, U19, weiß ich nicht, vielleicht studiert da auch schon jemand. Vielleicht ist das auch einfach was, was im Fußball ein bisschen unterschätzt wird, dass man nicht bei der Freitagseinheit nochmal viel zu viel taktischen Input reingeben kann und so. Also, wie siehst du dieses Thema, dass man auch im Blick hat, naja, wie die Lebensrealität von den Sportlern dann aussieht?
Ja, also ich finde das schon wichtig, weil du als Trainer dann auch häufig gar nicht weißt, was so ein ganzer Tag bei jemandem schon mal passiert ist oder passiert sein kann. Erstmal ist das eigentlich noch ein Grund, Spielformen zu machen, weil man muss, also irgendwie, das ist bei Fußball noch natürlich noch viel krasser als bei einem anderen Sportart, aber das finde ich halt schön an Sport. Man kann irgendwo auf der Welt kommen und einen Fußball in die Mitte schmeißen quasi und alle wissen, was passiert. Und da wurde zwei Mannschaften gemacht und da wird gespielt. Ich glaube, im Training ist das halt wichtig, dass man da, ja, Freude daran hat und Spaß hat. Und da ist ein ganz großes Unterschied auch zwischen, was sind so individuelle Gründe für Kinder und Spieler irgendwo hinzukommen. Und das ist auch für einen Großteil Spaß zu haben und eine soziale Umgebung und Freunde zu treffen, in die Gruppe zusammenzukommen. Und da muss ich auch sagen, man sollte auch nicht unterschätzen, wie wichtig das auch ist. Und auch Sportler oder Fußballer, Hockeyspieler, andere Sportarten, die nie in ihrer Liebe Bundesliga spielen werden oder Leistungssport machen, die lernen da unglaublich viel davon. Und ich finde, dass dann die Rolle von der Trainer ist, auch da das zu motivieren und die Umgebung zu kreieren, damit die Kinder genau das machen können, was die suchen. Also Spaß habe, Kontakt habe miteinander. Und auch, was ich zum Beispiel mache, was ich auch gemacht habe, sind Check-ins. Das heißt eigentlich, dass man in der Warming-up hat man, glaube ich, als man eine Zweiergruppe, und dann kann man als Trainer einfach eine Frage vorbereiten. Und da muss die eine Spieler an die andere die Frage beantworten. Und die andere darf nur so Frage, wenn etwas unklar ist, aber soll er nicht. Also nicht das Bewerte quasi, was das Antwort auf die Frage ist. Und danach geht es in die andere Richtung so. Und das ist ein klein bisschen so dafür, damit Spieler habe vielleicht was erlebt in die Schule oder habe zu Hause Streit gehabt mit ihr Brüder oder Schwester oder Haustier ist verstorben. Weiß er nicht, weiß man halt nicht, was die Laune beeinflussen kann im Training. Und muss das nicht in die ganze Mannschaft teile oder so, jetzt kann auch unangenehm sein, aber dass auf jeden Fall jemand in die Gruppe weiß, okay, erstmal kann jemand das loswerden und vielleicht passiert da was im Training, reagiert ein Kind oder ein Spieler anders, als du gewohnt von ihm bist. Und dann kann der andere sagen, aber warte kurz, ist heute so und so und es ist nicht sein Tag oder ihr Tag. Und dann ist auch viel mehr Verständnis für, was da schon über den Tag passiert ist. Und das ist natürlich. Ich habe das mal gemacht und dann fängt man an mit, was ist das Leckerste, was du heute gegessen hast. Man kann das natürlich super weit entwickeln und ausbauen. Auch das Coole, extra Element daran ist, dass man auch so Sachen findet, die man, die verbindet miteinander, so dass du mit Mitbewerber beide ein geiler Kaffee getrunken und es hat uns sehr gut geschmeckt und ja, vielleicht muss man mal zusammen einen Kaffee trinken gehen und so. Aber das eher das Ziel davon ist, um nämlich Verständnis dafür zu haben, okay, die Tag war lang, heute ist Training, ist schon viel passiert, war dein Tag locker, bist du gut drauf, vielleicht bist du nicht so gut drauf, ist was Schlimmes passiert, kann natürlich alles sein.
Hast du noch weitere Punkte, wo du sagen würdest, das kann der Fußball vielleicht vom Hockey mitnehmen?
Bevor ich, was cool ist, finde ich, in Feldhockey ist, dass man relativ innovativ ist, auch mit Spielregeln. Und das hat sich über die Jahre, hat das auch Hockey positiv beeinflusst, hat es attraktiver gemacht, glaube ich. Zum Beispiel, wir haben einen Self-Pass. Das bedeutet, dass man, wenn man zum Beispiel in einem Konter ist und da wird ein taktisches Foul gemacht, kann man schnell die Ball hinlege auf den Platz und selber die Ball wieder weiterführe, wenn man nicht ein direktes Anspiel hat. Ich finde auch, wie man umgeht mit Videoschiri, könnte man also, es gibt in Hockey ist es halt so, dass man da die Verantwortung bei der Mannschaft liegt. Man hat einfach pro Spiel, glaube ich, ein Referral. Man kann dann sagen, okay, die Situation da, glaube ich, dass das und das passiert ist. Und dann kann man zum Schiri gehen, macht man so ein Zeichen. Und dann sagt man, okay, würde einfach gerne haben, dass jemand guckt, was da passiert ist. Das wäre, glaube ich, ganz cool bei Fußballs mal zu testen, ob sowas geht. Dann liegt die Verantwortung nicht unbedingt bei der Schiri, aber auch bei der Mannschaft. Und wenn man dann sagt, okay, ich frage das an, ist nichts passiert, dann verliert man auch die Referral. Man kann dann nicht ohne Ende weiterfragen und Dinge. Ist das halt weg. Ja, ich denke, dass das Einzige, wo ich mir auch in Vorbereitung auf heute, aber es ist ein Thema, was ich in der Vergangenheit, ich glaube, bei der WM irgendwann, wenn ich in Brasilien geguckt habe und da das Neymar da die ganze Zeit auf dem Boden lag und dann habe ich vor allem Spiele einfach ausgemacht, weil ich da keine Lust mehr drauf hatte und dann habe ich auch gedacht, okay, das ist auch was im Fußball vielleicht verhindert werden soll und man könnte da über Netto-Spielzeit nachdenken. Ich glaube, das hat man im Basketball auch, so bei jeder Pfiff, bei jedem Moment, dann stoppt die Zeit auch direkt mit. Und das ist auch was ich mir vorstellen könnte. Ich glaube, das habe sie versucht, mit die Veränderung von Nachspielzeit schon was zu tun. Die Frage ist halt, ob es Nachspielzeit dann geben soll oder dass man einfach sagt, okay, es ist jetzt Pfiff, stoppt die Zeit. Und wenn dann zum Beispiel ein Spieler sich entscheidet, da ein paar Minuten auf dem Boden zu liegen, dann bringt es auch nichts, weil wird nicht kürzer gespielt. Also die Spielzeit bleibt genau das gleiche, ob er jetzt 3 Minuten oder 5 Minuten da liegt. Das sind halt Sachen, wo ich ja denke, das könnte interessant sein, ja.
Ja, sind auch tatsächlich Punkte, die du jetzt nennst, die sich einige wünschen. Habe ich in Kommentaren einfach bei Social Media gelesen, dass da auch schon Vorschläge kamen, dass man sich an der und der Sportart, wo das auch so ist, mit dem VAR zum Beispiel, was du gesagt hast, ja, dass man sich da inspirieren lassen könnte. Ich glaube, was auch nochmal so ein Thema ist, ist irgendwie, ja, weiß ich nicht, ist natürlich ein bisschen schwierig. Jetzt, es gibt ja auch Leute, die gezielt irgendwie für Standards zuständig sind, welche, die sich nur mit Einwürfen auseinandersetzen. Ich glaube, der Einwurf ist halt auch so ein Thema irgendwie, wo der Ball viel verloren geht, ob man das vielleicht auch irgendwie anders regeln könnte. Ja, aber da gibt es mit Sicherheit einige Punkte, wo man gucken könnte. Ich hatte auch in einem Podcast, wo Kwasniok zu Gast war, da hat er auch vorgeschlagen, die Tore zu vergrößern zum Beispiel, weil er meinte, die Spieler werden ja auch athletischer, die Torhüter dann. Wir wollen ja mehr Tore sehen und so. Also ja, da gibt es, glaube ich, viel über das man nachdenken kann, finde ich ganz spannend.
Ja, ich glaube, es ist, also es wäre halt, ich weiß, dass Marco van Basten aus Holland sehr da aktiv auch ist in so einer Sache. Ich weiß, ich glaube, es wäre, glaube ich, gut oder cool, um mal so irgendwann so einen Anfang zu haben und das Gefühl zu haben, okay, wir wollen vielleicht, weil man muss auch ehrlich sein, auch jeder, ich glaube, so jede Sportart entwickelt sich. Also, guck mal, hat neue Sachen, so 3x3 Basketball zum Beispiel, Beach Volleyball zum Beispiel, ist krass, hat sich krass entwickelt über die letzten Jahre. Und eigentlich ist es, ja, Fußball in diesem bleibt relativ oldschool. Das finde ich auch schön, hat auch so eine gewisse Romantik. Aber man könnte auch schon so ein, zwei Sachen vielleicht verbessern, um es einfach das Produkt Fußball für eine noch größere Gruppe interessant zu machen, ja.
Ja, ich glaube, also sowohl was irgendwie Regeländerungen als auch was Training angeht, einfach so eine offene Haltung zu haben. Ich habe auch das Gefühl, dass sich
Ja.
im Fußball, weil du sagst, man könnte ja mal mit etwas anfangen, dass sich die Dinge einfach ja sehr langsam im Fußball bewegen.
Ja, das
Hatte
Gefühl
Nico
habe ich
Koch,
auch, ja.
den ich angesprochen habe, hat er auch einen Beitrag zu verfasst, also auch gerade in Bezug aufs Training. Ja, also das ist dann, glaube ich, was. Wenn du sagst, dass es im Hockey vielleicht ein bisschen, dass man da ein bisschen offener ist, dass man das auf jeden Fall im Fußball mitnehmen kann, würde ich sagen.
Ja.
Ja, sehr spannend. Dann habe ich ja immer noch meine Abschlussfrage und die ist die nach dem schönsten Moment als Trainer.
Ja, ich habe natürlich gerade darüber nachgedacht. Es gibt, muss ich ehrlich sagen, so verschiedene schöne Momente. Ich glaube, was so zusammenkommt mit meinem schönsten und mein wichtigster Moment ist mein erster nationaler Meisterschaftstitel in Holland, die ich geholt habe. Da war ich noch so frisch in Leistungsbereich Trainer und glaube nach 2 oder 3 Jahren dann zum ersten Mal die holländischen National Meisterschaften gewonnen. Es war erstmal generell für mich das erste Mal, dass ich auf so einem Podium war und da mit meiner Mannschaft so, dass wir uns zeigen konnten. Und warum das eigentlich mein schönster Moment ist, ich habe das Gefühl, immer über die Jahre, dass da hat bei mir, ist es so ein kleines Feuer, hat sich freigemacht in mir drin, so ein unlimited Energie, die ich habe als Trainer und auch von meinem Beruf zu machen. Da ist eigentlich so die Wünsche entstanden, okay, ich werde Trainer werden und Mannschaft coache und mich weiterentwickle und einfach die beste Trainer oder Coach werde, die ich sein kann. Ja, ich bin irgendwie dankbar dafür, dass ich das habe und dass es auch nicht weniger wird, auch dass ich da ja, immer die Energie habe, um zum Platz zu gehen. Ich finde es auch nie langweilig. Ich freue mich eigentlich über jede Einheit, die wir haben. Ich würde dann gerne noch öfter mit meiner Mannschaft trainieren, dass es mein Sportart ein bisschen professioneller wird, dass wir da mehr Zeit zusammen haben. Das wird ja. Das würde ich sehr cool finde. Aber ja, das erste Moment, dass da bei mir was freigekommen ist, in meinen Motivationen, in meinen Körper irgendwie, ist, glaube ich, da passiert. Und danach habe ich noch ein paar super schöne Momente und Meisterschaften gehabt. Aber das ist, glaube ich, die wichtigste gewesen, von Bedeutung her.
Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Und vielen Dank, dass du dir heute nochmal die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Hat mir viel Spaß gemacht. Und dann auch nochmal für die Hörer. Ich habe schon Zusagen von weiteren Gästen. Da könnt ihr euch also auf neue Folgen freuen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Super.